Vorträge zur Geschichte der Mittelalterforschung. Eine Reihe der Monumenta Germaniae Historica.
Am 24. Oktober 2024 stellte Frau Professor Martina Hartmann ihre Forschungen zu dem Tagebuch des einflussreichen Historikers und MGH-Editors Robert Holzmann von 1941 bis 1946 vor. Unter dem Titel Tabuthemen, Subtext und Selbstzensur zeigte sie unerwartete Aspekte dieses gelehrten Lebens auf.
Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu einem neuen Vortrag, jetzt zum Beginn unserer Wintervortragsreihe, und möchte, wie angekündigt, über das Tagebuch von Robert Holzmann sprechen. Ich möchte aber ganz besonders die Familie Holzmann begrüßen, die auch zu dem Vortrag einiges beigetragen hat. Und ich begrüße eben ganz herzlich auch Familie Rogner und Herrn Bühner von meinem letzten Forschungsprojekt. Diejenigen, die meine Vorträge oder mein Buch über das Wissenschaftler-Ehepaar Ottokar und Hildegund Menzel kennen, erinnern sich vielleicht, dass Robert Holzmann der Doktorvater von Ottokar Menzel war und in seinem Tagebuch auch Andeutungen über die Gründe für den Suizid des jungen Ehepaars gemacht hat. So bin ich auf diese Quelle gestoßen, sein Tagebuch, auf die erstmals Volker Reichert vor Jahren aufmerksam gemacht hat. Bevor ich näher auf den Inhalt seines Tagebuchs eingehe, möchte ich Ihnen kurz Robert Holzmann vorstellen. Sie sehen ihn hier schon auf einem frühen Foto. Er wurde am 17. Oktober 1873 als zweiter Sohn von Heinrich Julius Holzmann geboren. Heinrich Julius Holzmann war Universitätsprofessor für evangelische Theologie in Heidelberg und Robert Holzmann wuchs dann in Straßburg auf. Er studierte an den Universitäten Straßburg und Berlin. Als seine akademischen Lehrer betrachtete er den jüdischen Medievisten Harry Breslau, den er sehr verehrte, und Paul Schäfer-Borchorst, der genau wie Breslau MGH-Editor war. 1897 wurde Holzmann mit einer Arbeit über Wilhelm von Nogaret, den Rat Philipps des Schönen von Frankreich, in Straßburg promoviert und von 1898 bis 1903, also 5 Jahre lang, war er auf Vermittlung von Harry Breslau festangestellter Mitarbeiter der Monumenta Germaniae Historica. 1902 habilitierte sich Robert Holzmann an der Straßburger Universität in mittelalterlicher und neuerer Geschichte mit einer Schrift über Kaiser Maximilian II. Und zum 1. Oktober 1913 wurde er an der Universität Gießen als Nachfolger von Johannes Haller berufen. Im Ersten Weltkrieg kämpfte Holzmann an der Westfront, erhielt mehrere Tapferkeitsauszeichnungen und wurde 1916 bei Verdun schwer verwundet. Damit war für ihn der Krieg vorbei und zum 1. Oktober 1916 erhielt er eine Professur an der Universität Breslau. 6,5 Jahre später, zum 1. April 1923, wechselte er auf einen Lehrstuhl nach Halle und nochmal 7 Jahre später, zum 1. April 1930, wurde er Professor an der Berliner Universität. Nachdem Robert Holzmann mit dem Ruf an die Universität Gießen 1913 mit 40 Jahren endlich eine gesicherte Lebensstellung erreicht hatte, verlobte er sich am 22. November 1913 mit der 1889 in Leipzig geborenen Rosalie Charlotte Schwalbe, dem einzigen Kind des Professors für Anatomie Gustav Schwalbe. Kennengelernt hatten sie sich vermutlich in Straßburg, wo Charlotte Schwalbes Vater von 1883 bis zu seiner Emeritierung lehrte. Am 2. März 1914 erfolgte die Eheschließung der beiden und die Ehe mit der 16 Jahre jüngeren Professorentochter blieb kinderlos. Da Robert Holzmann unmittelbar nach Vollendung des 65. Lebensjahrs an der Berliner Universität emeritiert wurde, hatte er viel Zeit, um sich seinen Forschungen zu widmen und auch seinem Tagebuch. Wenngleich er offenbar sein Leben lang Tagebuch geführt hatte, wie man aus dem Erhaltenen ersehen kann. Auf der Grundlage seiner Tagebücher schrieb er auch Memoiren, die er während des Zweiten Weltkrieges fertigstellte und seiner Frau zu lesen gab. Erhalten hat sich von alledem nur das eine Tagebuch aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, das heißt für die Jahre 1941 bis 1946. Sie sehen eben hier das Vorsatzblatt und die erste Seite. Da mir neben den Informationen in Holzmanns Tagebuch zu Ottokar und Hildegund Menzel auch anderes interessant zu sein schien, wurde das gesamte Tagebuch, das im DHI Rom aufbewahrt wird, im Nachlass von Robert Holzmanns Vetter Walter Holzmann, dem Direktor des DHI von 1953 bis 1961, wurde das Tagebuch eingelesen mit dem Programm Transcribus, das eigentlich für mittelalterliche Handschriften entwickelt wurde. Das Resultat wurde dann von mir korrigiert. Das heißt, ich musste so nicht den gesamten Text abtippen, wenngleich es einige teilweise lustige Lesefehler durch das Programm gab. Denn Transcribus schrieb beispielsweise statt des Vornamens Lotte von Robert Holzmanns Frau immer Gott, was natürlich zu witzigen Sätzen führte. Schließlich aber hatte ich eine brauchbare Textgrundlage für die Edition und war nach der Lektüre der 198 Seiten zunächst etwas enttäuscht und nicht mehr überzeugt, dass sich eine intensive Beschäftigung mit dieser Quelle lohnen würde. Das Ehepaar Holzmann war in den Jahren, die das Tagebuch umfasst, beinahe immer auf Reisen. Sie sehen eben hier die Blätter, die Robert Holzmann ins Tagebuch eingelegt hat, wo er ganz genau die Reisestationen aufgezeichnet hat. Sehr oft fuhren sie ins Elsass oder nach Halle. Und zwischen diesen Reisen waren sie jeweils nur wenige Tage in Berlin, das heißt in ihrem Haus in dem Berliner Vorort Nikolassee. Die Adresse lautet am Schlachtensee 145. Bitte das nächste. Und wie Sie hier sehen können, steht dieses Haus von Robert und Charlotte Holzmann immer noch. Und es werden in diesem Tagebuch nicht nur alle Zugfahrten mit Abfahrtszeit und Verspätung aufgenommen, sondern auch alle Lokale genannt, in denen Robert Holzmann teilweise mit seiner Frau, oft aber auch ohne sie zum Essen ging. Und zwar mittags wie abends. Und oft waren es jeweils zwei Lokale, weil er nie satt wurde, sondern zusätzlich noch ein sogenanntes fettfreies Stammessen aß, das es während des Krieges ohne Marken gab. Da ja während des Krieges alle Lebensmittel rationiert waren und man für den Kauf von Lebensmitteln wie auch Restaurantbesuchen Marken abgeben musste. Ein weiteres wichtiges Thema des Tagebuchs sind die gesundheitlichen Probleme des Ehepaars, denn Robert Holzmann litt an einer chronischen Nierenkrankheit, die immer mal wieder zu längeren Krankenhausaufenthalten und etlichen Arztbesuchen führte. Charlotte Holzmann dagegen hatte Depressionen, wie ihr Mann mehr oder weniger deutlich schrieb. Auffällig an diesem Tagebuch ist zudem, dass immer wieder Einträge ausgeschnitten wurden, über deren Inhalt sich schon die Tochter von Walter Holzmann Gedanken gemacht, aber keine Erklärung gefunden hatte. Ich komme darauf zurück. Ganz allmählich wurde ich mit dieser Quelle vertrauter, die immer wieder ein Musterbeispiel für verdecktes Schreiben ist, das in diesen gefährlichen Jahren angewandt wurde, damit man nicht bei Entdeckung der Aufzeichnungen durch die Gestapo in Lebensgefahr geriet. Dafür drei Beispiele. Zum 3. September 1941, nachdem Holzmanns in Straßburg angekommen waren, notierte er im Tagebuch: Lotte betritt das Hotel mit den Worten: Wer kreischt denn da so fürchterlich? Klammer auf, Redeübertragung, Klammer zu. Dass es die Übertragung einer Hitlerrede war, schrieb er natürlich nicht explizit, aber es ist leicht zu erraten. Zum 20. April 1943 schrieb er, und das mag auch ein Eintrag gewesen sein, den er vielleicht zu tilgen vergessen hat, Zitat, mäßige Beflaggung zu Adolfs Geburtstag, Klammer auf, seinem letzten Fragezeichen, Klammer zu. Hitler wird von ihm nie anders als Adolf genannt, was seine Form von Verachtung war. Das dritte Beispiel für verdecktes Schreiben stammt vom 26. Oktober 1941. Holzmann schreibt, zum Essen Ulrich Scharfe da, und setzt in Klammern hinzu, Graf Galen, der Bischof von Münster. sodass man daraus schließen kann, worum sich das Gespräch mit Lottes Cousin drehte, auf den ich noch zurückkommen werde. Clemens August Graf von Galen, seit 1933 Bischof von Münster, prangerte 1941 in seinen Predigten die sogenannte Euthanasie der Nationalsozialisten an, das heißt die Ermordung geistig Behinderter, und suchte sie zu verhindern, womit er einigen Erfolg hatte. Aber dieses alles muss man sich eben zwischen den Zeilen erschließen. Die Beispiele mögen genügen und sie zeigen bereits, dass das Ehepaar Holzmann nicht zu den Befürwortern des NS-Regimes gehörte. Von daher lag der Verdacht nahe, dass es sich bei den ausgeschnittenen Zeilen im Tagebuch um kritische Äußerungen gehandelt haben dürfte, die zu heikel waren, vor allem nachdem die Holzmanns in ihrem Haus die Einquartierung von Bombengeschädigten akzeptieren mussten, denen sie, wie aus einem anderen Eintrag hervorgeht, nicht trauten und mit denen sie immer wieder Auseinandersetzungen hatten. Und in der Tat lässt sich an einigen Stellen noch etwas lesen, was nicht ganz sauber ausgeschnitten wurde und die Vermutung bestätigt. Das erste Beispiel gehört zu den Einträgen, in denen Robert Holzmann seine Teilnahme an den an jedem zweiten Sonntag im Monat stattfindenden sogenannten Dahlemer Sonntagsspaziergängen festhielt und sehr vorsichtig auch den Inhalt der Gespräche aufzeichnete, denn die Teilnehmer waren alle keine Freunde der Nationalsozialisten. Erfinder der Dahlemer Sonntagsspaziergänge war Holzmanns Kollege Friedrich Meinecke, der selbst diese Treffen einmal folgendermaßen beschrieben hat. Dieselben alten Herren treffen sich an demselben Punkte, gehen denselben Weg in den Wald, kehren in derselben Konditorei ein, bestellen dieselben Getränke, führen dieselben Gespräche und gehen denselben Weg nach Hause. Eine politische Bedeutung hatten diese Treffen nach 1933 nicht mehr, aber sie dienten sozusagen denjenigen, die sich mit dem Regime nicht abfinden konnten, zur Selbstgewisserung ihres politischen Standpunktes. Für den 6. November 1942 nun notierte Holzmann: Vormittags bei schlechtem Wetter abgekürzter Dahlem-Ausflug. Und dann zählte er wie üblich die Teilnehmer auf, zu denen auch der frühere Gießener Historiker Gustav Roloff gehörte, der sich nach Berlin zurückgezogen hatte, nachdem er für eine Äußerung in seiner Vorlesung, er halte Hitler für eine vorübergehende Erscheinung, denunziert worden war. Im Anschluss an die Namensnennung der Teilnehmer des Spaziergangs schreibt Holzmann: Der junge Helmut Roloff seit 17. September von der Gestapo festgesetzt, da er eine, und ab hier ist der Text, wie Sie sehen können, jetzt kommt eben eine typische Seite mit den Ausschnitten, ab hier ist der Text ausgeschnitten. Was dort einmal gestanden haben muss, kann man sich aber ungefähr zusammenreimen, denn der 1912 geborene und erst im Jahr 2001 in Berlin verstorbene Musiker Helmut Roloff gehörte zu den ganz wenigen Mitgliedern der von der Gestapo so bezeichneten Widerstandsgruppe Rote Kapelle, der nicht hingerichtet, sondern sogar wenige Monate später aus der Haft entlassen wurde, obwohl in seiner Wohnung hinter seinem Notenschränkchen ein Koffer mit einem Funkgerät der Gruppe gefunden wurde. Das Datum der Verhaftung, das Holzmann nennt, nämlich den 17. September, ist korrekt, wie eigentlich alle von ihm angeführten Daten. Holzmann notierte dann zum 29. Januar 1943 den Anruf von Helmut Roloffs Mutter, die ihm mitteilen wollte, dass die Gestapo ihren Sohn freigelassen hatte. Dann ist der Text eines Eintrags zum 23. Januar 1945 fast ganz ausgeschnitten worden, aber man kann noch lesen: Planck gehängt. Damit muss der Sohn des Physiknobelpreisträgers Max Planck, nämlich Erwin Planck, gemeint sein, der nach dem Attentat vom 20. Juli verhaftet und an eben diesem 23. Januar hingerichtet worden war. Diese zwei Beispiele mögen wiederum genügen. Schwieriger wird es natürlich an den Stellen, wo Robert Holzmann bei der Selbstzensur gründlicher war und keine Worte stehen geblieben sind, aber auch da ist es nicht immer unmöglich zu erraten, was dort gestanden haben dürfte. Ich komme darauf noch zurück. Jedenfalls war mit der Entdeckung dieser Selbstzensur aufgrund von Holzmanns kritischer Haltung mein Ehrgeiz geweckt, die Personen zu identifizieren, mit denen er näheren Kontakt hatte, und dabei zeigten sich zwei Tatbestände. Zum einen hielt er in seinem Wohnort Nikolassee Kontakt zu anderen Gelehrten oder Künstlern, die wie er mit seiner pünktlichen Emeritierung vom Regime kaltgestellt worden waren. Dazu gehörten beispielsweise Professor Ludwig Gies und seine Frau Hanna, die in Berlin-Zehlendorf wohnten. Der Bildhauer, Glasmaler und Medailleur war gleich von den Nationalsozialisten als sogenannter entarteter Künstler angefeindet und entlassen worden und lebte völlig zurückgezogen. Die Ehepaare Holzmann und Gies besuchten sich gegenseitig und Robert Holzmann schenkte Ludwig Gies ein Exemplar seiner Geschichte der sächsischen Kaiserzeit. Als Charlotte Holzmanns Zahnarzt nach Kriegsende, als die Zahnschäden aufgrund der Mangelernährung besonders gravierend waren, keinen Gips mehr hatte für Plomben, erhielt sie von Ludwig Gies von dem damals kostbaren Material für ihren Zahnersatz. Nach dem Krieg erlangte Gies Bekanntheit, weil er den sogenannten Bundesadler für den Plenarsaal des Bonner Parlaments schuf. Der heute vergessene Dramatiker Hans Schwarz, der historische Dramen über die ottonischen Herrscher schrieb, war ebenfalls ein guter Freund der Holzmanns. Sie reisten zur Uraufführung seiner Werke und freuten sich, wenn er sie einlud und aus seinen Stücken vorlas. Für Robert Holzmann als Kenner der Ottonenzeit war dies offenbar ein großes Vergnügen. Schwarz war 1936 wegen Verstoß gegen den sogenannten homosexuellen Paragraph 175 verurteilt worden und lebte von 1938 an in Nikolassee zusammen mit einer Haushälterin, mit der die Holzmanns sich auch trafen, wenn Schwarz verreist war. Schwarz stand allerdings unter dem besonderen Schutz von Hermann Göring. Während eines Urlaubs in Oberbayern suchten Holzmanns ganz gezielt die Bekanntschaft von Walter Rietzler. Der Archäologe und Direktor des Museums in Stettin war 1934 in den Ruhestand versetzt worden und hatte sich dann in Ebenhausen in Oberbayern niedergelassen, um musikwissenschaftliche Studien zu betreiben. Das machte ihn natürlich für den musikbegeisterten Robert Holzmann besonders interessant. Auch mit dem Diplomaten und Wirtschaftswissenschaftler Oskar Oswald Schneider, von dem habe ich leider kein Foto, der ebenfalls 1934 in den Ruhestand versetzt worden war und zurückgezogen in Babelsberg lebte, entwickelte sich eine enge Freundschaft, genau wie zu dem Berliner Slawisten Max Wasmer. Dieser hatte zusammen mit Holzmann 1939 erfolgreich protestiert, als das Regime nach der deutschen Besetzung Polens im November 1939 insgesamt 183 Krakauer Hochschullehrer verhaftete und 168 von ihnen in die Konzentrationslager Sachsenhausen und Dachau verschleppte. Dies sind nur einige wenige Beispiele für Gleichgesinnte, die im Tagebuch Robert Holzmanns begegnen. Während Robert Holzmann seiner Eltern anlässlich ihrer Todes- und Geburtstage oft im Tagebuch gedachte, fiel mir schließlich auf, dass er nur den Vater seiner Frau Charlotte, den Mediziner Gustav Schwalbe, gelegentlich erwähnte, nicht aber seine Schwiegermutter, obwohl diese aus Halle stammte und Holzmann sich der Stadt und der Universität eng verbunden fühlten und dort sehr oft waren. Als ich dann über die Vorfahren der Mutter von Charlotte Holzmann zu recherchieren begann, wurde mir das große Tabuthema des Tagebuchs bewusst. Sie hatte nämlich nicht nur einen in Medizinerkreisen berühmten Vater, sondern auch einen berühmten Großvater. Ihre Mutter Clara Heine war die Tochter des berühmten Hallenser Mathematikers Heinrich Eduard Simon Heine. Der Sohn eines jüdischen Bankiers war mit 4 Jahren, das heißt im Jahr 1825, evangelisch getauft worden, während seine Frau Sophie Wolf, Tochter des jüdischen Kaufmanns Moses Wolf, erst anlässlich ihrer Heirat im Jahr 1850 die Taufe erhielt. In der Zeit des Dritten Reiches bedeutete dies, dass Charlotte Holzmann mütterlicherseits zwei jüdische Großeltern hatte, das heißt nach den sogenannten Nürnberger Gesetzen als sogenannter Mischling ersten Grades galt und in einer sogenannten privilegierten Mischehe lebte, da ihr Mann Robert keine jüdischen Vorfahren hatte. Nur am Rande sei erwähnt, dass ihre Großtante Albertine Heine den Bankier Paul Mendelssohn Bartholdy, ein Bruder des Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy, geheiratet hatte. Diese Recherche ließ Robert Holzmanns Tagebuch nun in einem anderen Licht erscheinen. Die Verzweiflung und die depressiven Stimmungen seiner Frau, ihre häufigen Krankheiten und vor allem auch ihre panische Angst um das Leben ihres Mannes, dessen chronische Nierenkrankheit ein großes Problem war, fanden nun eine Erklärung. Im Tagebuch ist vermerkt, dass Charlotte Holzmann beispielsweise im Januar 1942 um 4 Uhr nachts, wie er schreibt, bei grimmiger Kälte zu einem Arzt lief, um Hilfe zu holen. Im August 1942 war sie, Zitat, in großer Furcht, da ich gestern Abend mit Bohnen ein Stück Faden oder dergleichen mitverschluckt haben soll. Es geht mir aber heute gut, außer mit den Folgen einer Abführung. Die Sorge um die Gesundheit ihres Mannes, der fast 17 Jahre älter war als sie und mit dem sie damals fast 30 Jahre verheiratet war, wurde ja für Charlotte Holzmann noch dadurch vergrößert, dass sie nur durch ihre Ehe mit dem Arier Robert Holzmann geschützt war. Wenn er gestorben wäre, hätte sie in der Gefahr geschwebt, deportiert zu werden, wie es manchen Frauen oder Männern in diesen sogenannten privilegierten Mischehen ging. Darunter auch der Chemikerin Vera Tuband, die Holzmanns kannten und die im Tagebuch begegnet. Ihr arischer Mann Karl Tuband starb am 17. Januar 1942 und danach ging Vera Tuband auf Reisen, versteckte sich bei Freunden, bis sie ziemlich genau 2 Jahre später, am 9. Februar 1944, der bevorstehenden Deportation sich durch Suizid entzog. Und noch etwas wird mit dem Wissen von Charlotte Holzmanns Abstammung verständlicher, nämlich die unzähligen Reisen der beiden fast bis zum Kriegsende. Maximilian Stranart hat in seinem grundlegenden Werk »Privilegierte Mischehe – Handlungsspielräume jüdisch versippter Familien 1933 bis 1949« darauf hingewiesen, dass diese Ehepaare besonders gerne auf Reisen gingen, um so möglichen Anfeindungen von antisemitischen Nachbarn auszuweichen und Abstand zu gewinnen vom frustrierenden Alltag in diesen Jahren. Insbesondere die Reisen ins von den Deutschen besetzte Elsass dürfte das Ehepaar Holzmann nicht nur aus nostalgischen Gründen genossen haben, sondern auch, weil sie dort auf Gleichgesinnte trafen, also Menschen, die durch die deutsche Besatzung ebenfalls von Repressalien betroffen waren. Wie man am Tagebuch ablesen kann, war daher Robert Holzmanns größte Angst, dass Reisen für Privatleute angesichts der sich verschärfenden Kriegssituation ganz verboten werden könnten. Reisewarnungen ignorierten beide grundsätzlich. Und so gerieten sie in den schweren Bombenangriff auf die Stadt Straßburg vom 25. September 1944, der die historische Altstadt in Schutt und Asche legte. Und das, obwohl schon der Angriff vom 11. August verheerend gewesen war. Insgesamt 1000 Todesopfer waren zu beklagen, doch Holzmanns vertrieb das nicht. Sie verlegten ihr Quartier aus Straßburg am 26. September lediglich auf die andere Rheinseite nach Kehl und blieben noch bis zum 4. Oktober. Auch eine weitere Reisewarnung gegen Ende des Krieges, diesmal für den März 1945, hielt sie nicht davon ab, nach Halle zu reisen. Dort gerieten sie in das Inferno, das als schwarzer Tag von Halle in die Geschichte eingegangen ist, nämlich der Bombenangriff vom Ostersamstag, dem 31. März, mit über 1000 Bombenabwürfen, 796 Toten und über 350 Schwerverletzten. Holzmanns überstanden das Inferno im Keller ihres Hotels Europa. Es ist also verständlich, dass Robert Holzmann das Thema Juden in seinem Tagebuch fast ganz ausgeklammert hat, obwohl er schon als junger Mann empört war über jeglichen Antisemitismus und dazu nicht geschwiegen hatte, wie ein Artikel über einen antisemitischen Kritiker des Komponisten Gustav Mahler belegt. Das Adjektiv jüdisch begegnet im Tagebuch gar nicht. Das Substantiv Juden nur an 2 Stellen, denn zum 6. November 1941 notierte Holzmann, beim Einsammeln von Büchern für die Soldaten wird einem ein geradezu schändliches Flugblatt über die Juden überreicht. Und zum 3. März 1943 hielt er fest, Vormittags in der Stadt, die Bahnen fahren wieder, überall Zeichen der Verheerung. Abgeworfene Zettel nannten den Grund des Angriffs: neuer Abtransport von Juden am letzten Samstag. Diese Deportation von Juden ist als die sogenannte Fabrikaktion vom 27. Februar 1943 in die Geschichte eingegangen, denn Joseph Goebbels hatte sich vorgenommen, Berlin bis Ende März 1943, wie er sich ausdrückte, judenfrei zu machen, und Hitler hatte die Deportation aller jüdischen Zwangsarbeiter ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt verfügt. Begonnen hatte die Vernichtung der Berliner Juden am 18. Oktober 1941, als vom Bahnhof Grunewald, der nur 8 Kilometer vom Haus der Holzmanns entfernt liegt, über 1000 Juden nach Lietzmannstadt, dem späteren Lodz, deportiert wurden. Weitere Stellen des Tagebuchs kann man mit dem Hintergrundwissen über die besondere Sensibilität Holzmanns für dieses Thema entschlüsseln. So den Eintrag vom 27. April 1942 über die, Zitat, gestrige Führerrede furchtbar. Hitler hatte in dieser Rede gegen das internationale Judentum, wie er sich ausdrückte, gehetzt. Auch Holzmanns Eintrag vom 28. August 1944, Graf Heldorf ist gehängt, der hat's verdient, versteht man erst richtig, wenn man weiß, dass der frühere Polizeipräsident von Berlin, Wolf Heinrich Graf von Heldorf, sich von Anfang an durch ein besonders brutales Vorgehen gegen die Berliner Juden hervorgetan und sich persönlich, weil immer hochverschuldet, bereichert hatte. Seine Kontaktaufnahme zum militärischen Widerstand wurde Heldorf schließlich zum Verhängnis. Insofern fand Robert Holzmann natürlich die Hinrichtung Heldorfs aus einem ganz anderen Grund berechtigt als das Regime. Den Suizid des 71-jährigen jüdischen Völkerrechtlers Max Fleischmann aus Halle am 14. Januar 1943 vor der ihm angekündigten Deportation hat Holzmann im Tagebuch verzeichnet, und dies ist das einzige Mal, dass er das Wort deportiert überhaupt benutzt. Besonders tragisch ist das Schicksal von Charlotte Holzmanns Cousin Ulrich Schafe, den ich schon erwähnt hatte, einem Sohn ihrer Tante Olga Heine. Im Tagebuch schreibt Robert Holzmann nur sehr vage und ohne nähere Erläuterungen zum 26. Oktober 1944: Ulrich Schafe verhaftet, weil er sich nicht zeitig genug von seiner Frau getrennt hat. Wie sich recherchieren lässt, war seine Ehefrau Ärztin für Dermatologie in Dresden, die aber offenbar rechtzeitig emigrieren konnte, während Ulrich Schafe nach Auschwitz deportiert und dort ermordet wurde. Im Tagebuch Robert Holzmanns wird er nach diesem Eintrag von Oktober 44 nie mehr erwähnt, sodass man merkt, wie sehr das Schicksal der jüdischen Verwandtschaft tabuisiert wurde, auch noch nach dem Krieg. An den von Robert Holzmann erwähnten Kollegen und ihren Ehefrauen wird immer wieder deutlich, dass das Ehepaar kon den Kontakt zu den von jüdischem Schicksal Betroffenen besonders pflegte. Zu den jüdischen Mediävisten und Monumentisten Ernst Perels und Ferdinand Güterbock, von dem wir leider auch kein Foto haben, zu Martha Laqueur, die in Deutschland geblieben war, nachdem ihr jüdischer Ehemann, der Altphilologe Richard Laqueur, in die USA emigriert war, oder zu der in Nikolassee lebenden Altistin Helene Grell, die mit dem 1935 emigrierten Mediziner und Schriftsteller Julius Levin befreundet gewesen war. Einen besonders engen Kontakt hatten Holzmanns zu Mira Kofka, leider auch kein Foto, 3 Jahre älter als Charlotte und Stieftochter des jüdischen Verlegers Georg Bondy, eine Enkelin der Frauenrechtlerin Hedwig Dohm. Mira Kofka gehörte zum engeren Freundeskreis der Holzmanns. Der Kontakt mag dadurch zustande gekommen sein, dass Robert Holzmann seine Biografie über Otto den Großen im Verlag Georg Bondy publiziert hatte, der als Verlag des Dichters Stefan George berühmt ist. Mira Kofka hatte genau wie Charlotte Holzmann 2 jüdische Großeltern und war außerdem in erster und in zweiter Ehe mit dem Mitbegründer der Gestaltpsychologie, dem jüdischen Wissenschaftler Kurt Kofka, verheiratet, der allerdings bereits 1924 in die USA emigriert war. Zur Abfassungszeit von Robert Holzmanns Tagebuch lebte Mira Kofka in Niederbayern mit dem Landwirt Josef Löffel zusammen. Von Robert Holzmann wird der Bayer Löffel, geschrieben mit zwei F und L, natürlich immer wie der Löffel schrieben. Holzmanns besuchten beide für ein paar Tage und bekamen im weiteren Kriegsverlauf immer wieder Fresspakete zugeschickt, wie er dankbar im Tagebuch festhielt. Mira Kofka überlebte den Krieg in der niederbayerischen Provinz und Hedwig Pringsheim, die Tochter der Frauenrechtlerin Hedwig Dohm, hat in ihren Tagebüchern ein lebendiges Bild vom harten Landleben Mira Kofkas während des Krieges gezeichnet. Auch manche der ausgeschnittenen und gar nicht mehr rekonstruierbaren Einträge dürften mit jüdischen Schicksalen zusammenhängen. So die Einträge von Anfang November 1941 und von Anfang Dezember 1942. Das heißt, sie dürften zum einen den erweiterten Suizid des berühmten Filmschauspielers Joachim Gottschalk mit seiner jüdischen Ehefrau Meta und seinem 8-jährigen Sohn verzeichnet haben, und zum anderen den des bekannten Schriftstellers Jochen Klepper mit seiner jüdischen Ehefrau Johanna und seiner 20-jährigen Stieftochter Renate. Dass Robert Holzmann vom Suizid der Familie Klepper in Nikolassee in ihrem Haus in der Teutonenstraße 23, das nur einen knappen Kilometer von dem der Holzmanns entfernt lag und liegt, nichts erfahren haben, ist undenkbar. Denn der Fall löste, genau wie ein Jahr zuvor, der Suizid der Familie Gottschalk im Grunewald in der ganzen Gemeinde und weit über Nikolassee hinaus große Betroffenheit aus. Diese Beispiele für ausgeschnittene Einträge zu heiklen Themen mögen hier genügen, und es dürfte möglich sein, für die Edition durch einen Abgleich der ausgeschnittenen Tageseinträge mit politischen Ereignissen noch einige mutmaßliche Themen zu identifizieren, über die Robert Holzmann sich kritisch geäußert, dann aber verständlicherweise Angst bekommen hatte und sie ausgeschnitten hatte, da der Tatbestand der sogenannten Wehrkraftzersetzung für defätistische Äußerungen mit dem Tode bestraft werden konnte. Dass dies keine leere Drohung des Regimes war, hat das kürzlich von Oliver Hilmes in Erinnerung gerufene Schicksal des jungen Pianisten Karl Robert Kreiten gezeigt, der nach der Niederlage von Stalingrad geäußert hatte, dass der Krieg verloren sei und deshalb wegen Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt und am 7. September 1943 in Plötzensee hingerichtet worden war. Zusammen mit 168 weiteren Menschen, die wegen ähnlicher Äußerungen in den sogenannten Plötzensee Blutnächten gehängt wurden. Dass nicht nur die Gestapo die Leute bedrohte, sondern auch überzeugte Nationalsozialisten unter den Nachbarn oder Handwerkern, belegt Robert Holzmanns Eintrag vom 10. Juli 1944. Nachmittags kommt Herr Dobig, besieht sich die Heizung, erklärt, dass sie vielleicht in 6 Wochen repariert werden könnte, verweigert in schroffer, rüder Manier jede Hilfe bei den zersprungenen Wänden und ruft, als Lotte meint, man habe von der Regierung mehr erwartet, empört. Jetzt habe er sie erkannt, sie gehöre ins KZ, müsse erst mal arbeiten lernen, worauf er dann doch rasch verschwand. Noch ein letztes Thema möchte ich hier ansprechen, wenngleich deutlich geworden sein dürfte, dass in diesem Tagebuch viel mehr steckt, als ich heute Abend vorstellen kann. Für die Geschichte der heutigen Berliner Außenbezirke Nikolassee und Schlachtensee ist Robert Holzmanns Tagebuch eine Fundgrube. So hat er präzise mit Straßennamen und allem festgehalten, von wo die Russen am 25. April 1945 kamen, welche Häuser sie beschlagnahmten und so weiter. Und da es seit einigen Jahren für die beiden Stadtteile Bücher gibt, die ganz genau verzeichnen, wer in welchem Haus gewohnt hat, von wann bis wann, mit welchem Beruf, kann man so etwas wie eine Mikrohistorie von Holzmanns Umgebung zeichnen. Wir erfahren, wo die Holzmanns einkauften, wer ihre dienstbaren Geister waren, zu welchen Handwerkern sie gingen und mit welchen Nachbarn sie gut zurechtkamen und mit welchen nicht und wer wo nach den Bombenschäden einquartiert wurde. So möchte ich diesen Vortrag beschließen mit Robert Holzmanns interessanter Schilderung über die Ankunft der Sieger, das heißt der Russen, die, wie gesagt, am 25. April 1945 gegen Mittag ins Haus am Schlachtensee 145 eindrangen. Es ist 12 Uhr. Um 13:30 erscheinen die Russen auch auf unserer Seite des Bahndamms. Sie gruben am Nachmittag, den ich wieder in unserem Haus verbrachte, in nächster Nähe, dann da, wo der Weg zum See abgeht, eine Stellung für ein Maschinengewehr aus und fühlten dann weiter nach Norden gegen die Stadtbahn und die AWUS vor. Gegen 5 erschienen 6 russische Soldaten im Haus, halten mir Revolver vor, tasten mich ab, ob ich einen Revolver habe, nehmen mir meine silberne Uhr weg, fragen nach Schnaps, halten mir alte Flaschen mit dem Wort Schnaps vor, dem einzigen deutschen Wort, das sie kennen. Ich muss mit ihnen durch die Zimmer und Keller gehen. Schließlich lassen sie sich in meinem Zimmer nieder, wo auch einer erscheint, der ein paar Worte Deutsch kann und mich ausfragt, was ich bin, Historiker, was ich da geschrieben habe. Es gelingt mir, meine Memoiren zu verstecken, wie alt ich bin. Ob ich auch etwas über russische Geschichte da habe. Ich zeige Strahl, Band 1 und Brückners Katharina. Nach der Frau war ich schon vorher gefragt worden. Mein Geld sei nichts mehr wert. Nach einiger Zeit verließen sie aber mein Zimmer. Der Deutschredende ist überhaupt verschwunden. Man ließ mich in meinem Zimmer, in das ich vorsorglich eine Matratze mit etwas Zubehör gelegt hatte, allein. Und als am Abend einer meine Decke wegnehmen will, ließ er sie mir auf mein Jammergeschrei hin doch. Beim Dunkelwerden lege ich mich auf die Matratze schlafen. Zweimal kommen noch Leute rein, scheinen nur nachsehen zu wollen, ob jemand von ihnen da ist. Gegessen habe ich etwas Büchsenfleisch, das ich morgens vorfand, und Honig. Die Nachkriegszeit war besonders hart, der Mangel an Lebensmitteln eher noch größer als in den Kriegsjahren. Aber Robert Holzmann, das merkt man seinem Tagebuch an, atmete freier. Er ließ sich an der Universität reaktivieren und wollte am kulturellen Aufbau teilnehmen. Er freute sich über den Besuch seiner Schüler. Darunter war auch ein amerikanischer Leutnant, der ihn mit Lebensmitteln und mit Rauchwaren versorgte. Denn die hatte Robert Holzmann besonders entbehrt in Kriegszeiten. Ein Höhepunkt dieser Phase dürfte am 15. März 1946 eine Veranstaltung des sogenannten Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands gewesen sein, die zu Ehren von Theodor Heuss, damals Kultusminister in Stuttgart, veranstaltet wurde und zu der man Robert Holzmann eingeladen hatte. Im Tagebuch hielt er fest, er habe mit Paul Wegener, einem im Dritten Reich berühmten, aber gegen die Nationalsozialisten eingestellten Filmschauspieler, gesprochen und mit René Sintenis. Ob er mit der Künstlerin, deren Berliner Bären weltbekannt sind, die aber 1934 aufgrund ihrer jüdischen Abstammung aus der Berliner Akademie für Künste ausgeschlossen war, auch das Thema der jüdischen Abstammung erörtert hat, dass diese mit seiner Ehefrau Charlotte verband, wohl kaum. Nur 3,5 Monate später, am 27. Juni 1946, starb Robert Holzmann in Halle in der bekannten urologischen Klinik am Weidenplan, wie die Sterbeurkunde vermerkt, an Urämie und chronischer Nierenentzündung. Noch am 29. Mai hatte er an einer Fakultätssitzung teilgenommen und sich um eine Reiseerlaubnis für Halle gekümmert. Vermutlich hat er nicht geahnt, dass dies seine letzte Reise werden sollte, denn Robert Holzmann hatte noch viele Pläne, die er nicht mehr verwirklichen konnte. Gelungen war ihm aber, seine Frau Charlotte in den gefährlichen Jahren des Dritten Reiches zu schützen. Sie kehrte irgendwann nach dem Tod ihres Mannes dem ungeliebten Berlin den Rücken und ließ sich in Baden-Baden nieder, wo das Ehepaar oft Urlaub gemacht hatte. Dass die Zeit ihre psychische Gesundheit dauerhaft untergraben hatte, ist anzunehmen. Denn die letzte Quelle zu ihr im Besitz der Familie Holzmann ist ein Telegramm des psychiatrischen Landeskrankenhauses in Freiburg vom 29. März 1963 an Walter Holzmann, der von ihrem Tod benachrichtigt wurde. Immerhin hatte sie ihren Mann um fast 17 Jahre überlebt. Das Tagebuch erweist Robert Holzmann als einen selbstbewussten und klar denkenden Menschen, der sich von der Ideologie des Dritten Reiches, insbesondere vom Antisemitismus, in keiner Weise hatte beeindrucken lassen. Wie mühsam das Leben dieses Gelehrten in den fraglichen Jahren gewesen war, kann man allenfalls ahnen. Dass sein Schüler Albrecht Timm ihn nicht nur als guten und anspruchsvollen Hochschullehrer gewürdigt hat, sondern vor allem seine menschlichen Qualitäten rühmte, verwundert nach der Lektüre des Tagebuchs nicht. Dessen Edition wird mich noch einige Zeit beschäftigen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.